So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Und ja, wir gehen weiter Vollgas mit den Trainerinterviews. Und ich freue mich heute, den guten Benedikt Lenke aus Hagen die Ecke, ganz genau weiß ich es nicht mehr, Ecke Hagen, er wird es gleich noch selber sagen, wo er genau herkommt, mit an Bord zu haben. Benedikt, schön bist du da. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hi Timo, es ist Wetter, Wetter an der Ruhr.
Wetter, stimmt, genau, das haben wir gesagt. Merkt ihr das mit dem Wetter? Genau,
Ja,
aber die
genau.
Tennisschule, die hast du in Hagen.
Das ist richtig.
Schön, freut mich. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst. Und für die, wo dich noch nicht kennen, vielleicht kurze Vorstellung deinerseits. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was sind so deine Ausbildungen? Wen es interessiert? Was ist so dein Werdegang als Tennistrainer? Was ist so deine Mission als Tennistrainer? Weih uns da mal kurz ein bisschen tiefer ein.
Ich habe letztens überlegt, wir haben das schon mal gehabt. Wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen, wir beide. Das fand
Ja.
ich ziemlich gut. Da waren wir beide in der Schweiz. Also, mein Name ist Benedikt Klenke. Ich bin ausgebildeter Tennislehrer beim VDT, also staatlich geprüfter Tennislehrer und B-Trainer beim WTV. Habe die Ausbildung. Bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tennisschule in Hagen bei dem guten Club Schwarz-Gelb Hagen. Bin seit 2011 dort Cheftrainer oder Vereinstrainer, wie man das jetzt nennt. Bestehe jetzt nicht auf diesen Grad oder diese Bezeichnung. Und ja, 8-köpfige Co-Trainergruppe noch hinter mir. 8 Plätze hat mein Verein und 2 Hallenplätze. In Hagen ist das leider Gottes so, dass wir innerhalb von 2 Kilometer Flugweite 6 verschiedene Tennisclubs haben. Ja, das ist schon eine harte, ja, wie soll man sagen, das ist eine ziemlich harte Sache. Da gibt es einen ordentlichen Konkurrenzdruck und da muss man halt ordentlich auch dabei sein und nicht warten, dass was passiert, sondern selber aktiv ist.
Ja, du hast zwei Dinge gesagt, die jetzt schon kommen. Wir haben so ein kleines Skript, so für euch Zuhörer, wo wir uns probieren, dran zu halten. Aber der Benedikt hat jetzt schon zwei so Punkte eingebracht und da möchte ich dann auch immer wieder ein bisschen nachbohren. Und ja, ich weiß, dass ich auch gewisse Dinge reinwerfen darf. Wem es aufgefallen ist, er hat bei seiner Vorstellung ganz am Anfang, vielleicht habe ich es auch explizit nur wahrgenommen, Tennislehrer extrem betont.
Genau.
Warum war das absichtlich oder ich weiß es, ja, aber klär uns da mal ein bisschen auf. Warum hast du das so extrem betont? Oder
Also
was ist
die
für dich
Leute,
so der Unterschied
ja.
Tennislehrer, Tennistrainer?
Ja, das ist so, die Leute, die beim VDT den staatlich geprüften Tennislehrer gemacht haben, die haben 2 Jahre Ausbildung da reingesteckt. Du selber, glaube ich, hast die auch, die Ausbildung.
Ich habe
Und
auch den
man muss,
VDT damals gemacht noch, ja.
ja, also du musstest ja dann vom Süden hoch und dann auch dementsprechend ein Hotelzimmer buchen. Ich konnte dann, weil es ja in NRW in Essen war, bin ich halt jeden Tag angefahren. Das waren, glaube ich, immer 4 Tage, 4 Tage in der Woche.
Ja.
Das waren 8 Seminare, meine ich, oder sieben, nee, 7 Seminare, verteilt auf 2 Jahre und die Prüfung noch dazu. Und die Prüfung, die war schon ordentlich. Und die Bezeichnung heißt dann Tennislehrer. Und mein B-Trainer, ja, das ist halt vom DOSB. Und dementsprechend muss man auch da die Begrifflichkeiten richtig haben, weil das ist halt der Abschluss, in dem man wirklich 2 Jahre lang sein Leben investiert hat, und nicht viel Zeit hatte zwischendurch, weil man musste ja auch noch Praktikum machen.
Ja.
Und das war auch nicht so knapp. Und es läuft über 2 Jahre und dann hat das nichts mit Angeben zu tun oder so. Aber man hat einfach sehr viel Herzblut und Zeit, Lebenszeit reingesteckt. Und dann bestehe ich auch darauf, dass ich halt dann auch Tennislehrer bin.
Ja, gut, und es hat natürlich auch einen anderen Stellenwert und es hat für mich, das habe ich damals ja auch schon gemerkt, ja, es hat so ein bisschen den Charakter gehabt, auch wenn wir zwischendrin immer wieder heimgefahren sind, natürlich. Aber es hat so ein bisschen den Charakter einer, ja, sag ich mal, realen Berufsausbildung gehabt. Und was ja aber so das Lust, bei uns war das damals das Lustige, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch der Fall ist. Wir hatten, ich glaube, nach dem fünften Modul hatten wir eine kleine B-Trainerprüfung. Das ist aber uns, ja, überspitzt gesagt, mehr oder weniger fast schon geschenkt worden. Und das ist natürlich dann, wo für mich auch so war, okay, einzelne Lizenzen, die kriegst du im Vorbeilaufen. Und ich sage so im Rückblick, wenn ich jetzt schaue, in meinem Fall, und du bist ja auch noch, du wirst ja auch das, hast ja auch das Ziel, den A-Trainer noch zu machen. Das sind so für mich zwei wirklich brutale Ausbildungen, wo du wirklich auch rein investieren musst, vor allen Dingen auch wirklich viel Zeit investieren musst. Aber so der C-Trainer, der B-Trainer, das kannst du so ein bisschen im, ja, Vorübergehen mitnehmen. Aber der staatlich geprüfte Tennislehrer und der A-Trainer, den machst du nicht einfach mal so. Da brauchst du wirklich Zeit, da musst du auch wirklich Energie reinbuttern, das ist schon Fakt.
Also nur kurzen rundum. Man hat eine staatliche Prüfung schriftlich, die man mit dem Kultusministerium NRW auch durchführt. Das heißt, das wird dadurch geprüft.
Ja.
Und dann hat man wieder Zeit zum Lernen. Irgendwie einen Monat, kommt aus dem Urlaub wieder zurück und dann geht es im September los. Und man hat innerhalb von 4 Tagen hat man 7 mündliche Prüfungen und fünf praktische Prüfungen. Und das alles in 4 Tagen. Das hat nicht jeder durchgehalten. Ich hatte die Ehre, als Prüfer den Erik Jehlen zu haben.
Der war mit mir
Und
noch in
das.
der Ausbildung.
Ja.
Ja, Erik
Sehr
hat mit mir
gut.
die VTT-Ausbildung gemacht damals.
Und der war Prüfer. Und ich hatte dann ein Thema, da ging es um Kickaufschlag. Das ist natürlich mit das Undankbarste, was man haben kann. Aber ich hatte die Nummer 250 der Damenwelt auf der einen Seite und die Nummer 50 der Herren auf der anderen Seite. Das
Ja,
ging dann.
dann ist es wieder angenehmer. Es kommt ja auch immer darauf an, wenn es dann heißt. Ja, führen Sie mal bitte dieses Thema ein, wenn du dann, ohne das abwertend zu sagen, Frau Müller oder Frau Meier hast, wo es noch nie gemacht hat, ist das ein bisschen schwieriger. Wenn du
Das stimmt.
jemand, geht auch, aber wenn du jemand hast, wo in dem Ranking-Bereich steht, der sollte das eigentlich können. Das Zweite, wo ich rausgehört habe, also ist, ja, finde ich klasse, dass er sich da auch, da hebt dich ja auch ein bisschen von der Masse ab, als Lehrer, macht auch werbungsmäßig ein bisschen einen anderen Eindruck, finde ich. Das andere, was ich krass finde, aber man sagt ja immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. In einem Radius von 2 Kilometer, 6 Tennisvereine. Ja, wie gehst du da mit diesem Druck um? Du hast von 8 Co-Trainern gesprochen. Ja, da will man natürlich auch eine gewisse Auslastung schaffen. Wie geht er mit der Situation um? Habt ihr da, fühlt er da eher, ja, sagt er, das nehmen wir locker weg? Oder merkt er da schon ein bisschen Stress bei euch?
Ja, also jetzt muss man wirklich sagen, suchen wir eher die Lücke, wo wir noch Leute zupacken können. Als ich anfing, 2011, hatte ich 28 Kinder und wir waren auch so um 328 rum im gesamten Verein an Mitgliedern. Ich habe etwas übernommen, wo ich dann vorher auch als Co-Trainer war. Das ist für manche Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch nicht so günstig. Da, wo man als Co-Trainer groß geworden ist, dann als Cheftrainer zu werden, ist auch schon sehr mühsam. Also, ne? Also letztendlich, ich bin häufig bei PMTR und da war ich Praktikant. Würde ich da jetzt als Trainer fungieren, dann bin ich immer noch für den einen oder anderen noch der Praktikant dort. Ja, also,
Ja.
aber die meinen das gar nicht böse, das ist eine tolle Truppe da. Bei uns aber ist jetzt so, ich hatte einen Co-Trainer, damit habe ich gestartet und danach habe ich auch im gleichen Jahr, wo ich gestartet habe, auch gleichzeitig die staatliche Prüfung gestartet, staatliche Ausbildung gestartet. Das heißt, so wirklich nach Ende der Ausbildung habe ich gemerkt, ich bin beim Westfälischen Tennisbund Partnertrainer geworden. Ich konnte für den WTV Trainingscamps machen. Bei uns ging das langsam bergauf. Aber dann kam Corona und ich dachte mir, ui, ne? Ich habe mich da wirklich richtig, richtig viel reingehängt und viel, viel gelernt. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, man muss einfach so sehen, alle im Tennis wissen das, dass Corona eigentlich Tennis angeschoben hat im
Das wollte
Nachhinein,
ich
weil
jetzt gerade fragen,
wir
so im
haben,
Nachgang, ohne jetzt auch das Thema, weil ich bin da momentan auch ein bisschen mit was, mit bisschen gesundheitlichen Problemen noch betroffen. Aber ja, ich nehme das auch so wahr. Ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pervers an. Ich fand Corona eine geile Sache, weil es hat, ja, warum? Weil es ein bisschen was bewirkt hat in der Tenniswelt. Es hat auch die Trainer ein bisschen zum Nachdenken bewirkt. Ich bringe ein Beispiel. Ich weiß es, du hast ja dann auch plötzlich Athletiktraining online gemacht. Und ich behaupte ein, also ich weiß es nicht, darfst mich dann gerne gleich aufklären. Hättest du das auch gemacht, wenn Corona nicht gekommen wäre?
Nein, aber
Voilà.
man merkt in solchen Sachen, wie flexibel man dann doch ist, wenn
Genau.
es sein muss.
Genau. Und
Und dann, ja.
man kriegt vielleicht auch, und das weiß ich eben auch, weil du es auch gemacht hast, man schaut die Dinge aus einer anderen Perspektive und mit einem anderen Blickwinkel an.
Genau.
Und das glaube ich, deshalb, das meine ich mit, fand ich Corona geil. Weil das so ein bisschen, es war eine scheiß Zeit, müssen wir nicht diskutieren.
Ja.
Aber es hat wirklich einige Dinge auch in neue Bahnen gelenkt, hat neue Möglichkeiten eröffnet, vor allen Dingen auch für die Tennistrainer, definitiv.
Ja, bei uns war es jetzt so, dass die Kinder, also wir waren auf einmal, als es dann wieder aufging, hatten wir auf einmal 35 Kinder da und dann alle in einer Population. Also ungefähr ein Jahr älter, ungefähr so, ne? Ich sag mal, ein Jahr Unterschied. Und von diesen 35 sind noch 25 da. Ne? Das ist schon mal gut. 4 Jahre später sind noch 25 von den 35 da. Finde ich eine Riesensache. Und die haben natürlich wieder andere Leute geholt. Und das ist natürlich wirklich, wir sind jetzt über die kritische Masse hinaus. Das heißt, bei uns läuft es ganz gut. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, ich ruhe mich jetzt aus. Das mache ich nicht. Das wäre das
Ich glaube,
Schlimmste
ausruhen
überhaupt.
darfst dich nie.
Nee. Und ich muss aber trotzdem, das rate ich auch jeder Kollegin und jeden Kollegen auch, einfach mal auch mal sich hinzusetzen. Bisschen nachgucken, was hat man seitdem alles erreicht. Man geht immer dann immer von, also bei mir ist das so, man nennt das immer dieses Imposter-Phänomen. Man geht immer von einer Baustelle zur anderen, man begradigt was, man geht weiter und man sagt immer, ja, die äußeren Umstände, wie es gerade auch gesagt hat, nur Corona hat das gemacht. Ich glaube, wenn ich kein vernünftiges oder der Verein kein vernünftiges Angebot gegeben hätte, dann wären ja auch keine Leute drauf angesprungen. Ne? Aber
Genau.
das ist so, Leute, die so eher so Imposter sind, so wie ich, die nehmen halt manchmal so äußere Anlässe, warum es so gut gelaufen ist. So. Aber man muss sich trotzdem mal hinsetzen und sagen, man hat viel, viel gearbeitet, das ist echt cool, das hat nichts mit auf den Lorbeeren ausruhen zu tun, aber einmal kurz mal drüber nachdenken, hey, kannst du stolz drauf sein, weitermachen. Ne?
Ja. Mich würde noch interessieren, es ist wirklich cool, ich selektioniere wirklich aus, das muss man auch sagen. Ich werde da keine Namen nennen, wen ich nicht in den Podcast reinnehme, um Gottes Willen. Nein, aber ich selektioniere wirklich aus, weil ich auch wirklich spannende Leute will, wo ich aber auch sage, okay, so ein bisschen hinter dem, was die machen, da kann ich dahinter stehen. Und wenn jetzt ein Trainer kommt mit irgendeiner schrägen, abgefahrenen Chaka-Philosophie, wo ich selber sage, nee, da würde ich meine Tochter, die jetzt auch mittlerweile 9 ist, die würde ich nicht ins Training schicken. Dann sage ich aber, okay, zum Beispiel zum Benedikt in die Tennisschule würde ich meine Tochter schicken. Was mich interessieren würde, ich habe die Tage auch einen Übungsleiter, er betitelt sich auch speziell als Übungsleiter in der Podcast-Folge gehabt, der auch in einem Mehrspartenverein drin ist. Und das
Ja.
bist du ja auch. Und mich würde jetzt auch deine Sicht interessieren, vielleicht auch so ein bisschen, wie nimmst du das wahr? Was hast du für Herausforderungen? Weil der klassische Tennisclub seid ihr ja in dem Sinn nicht. Ihr
Nein.
seid auch teilweise an die Entscheide vom Mehrspartenverein gebunden. Wie ist das für dich mit der Tennisschule? Wie nimmst du das wahr?
Also ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu unserem Hauptverein. Und versuche jetzt auch mal auf die zuzugehen, weil ich habe nicht erwähnt, dass ich halt DOSB-Athletiktrainer bin und vom DTB auch ein Athletiktrainer-Zertifikat habe. Und dass die einfach Probleme haben, im athletischen Bereich auch Männer zu finden. Die haben ja auch Kurse, Bauchbeine, Po mache ich natürlich nicht, das ist nicht mein Ding. Aber dass
Schade.
man sich da gegenseitig hilft, das sind auch sehr erfolgreiche Sparten. Also Phoenix Hagen, die spielen in der zweiten Bundesliga. Da gibt es Fechter, die ziemlich hoch sind und so weiter. Dass man sagen kann, hey, ich bin Athletiktrainer, ich brauche eigentlich nur das Anforderungsprofil der Sportart und dann entwickle ich daraus ein athletisches Konzept vielleicht für euch. Dass man sowas mal macht und dass man sich da gegenseitig hilft. Problem ist, im deutschen Vereinsrecht sieht es so aus. Wenn die Tennissparte sehr, sehr viel verdienen würde, ja, oder sie kriegt Spenden von irgendwelchen Leuten, dann gehört das nicht der Tennisabteilung, sondern den Hauptverein. Der Hauptverein könnte sofort, ohne zu fragen, das komplette Geld der Tennisabteilung oder von jeder Abteilung auch selber einziehen.
Das würde bedeuten, wenn ich jetzt wahrnehme und sage, pass auf, die Tennisschule Benedikt Klenke, die macht so einen tollen Job und ich möchte ihnen da helfen, das nächste Level zu erreichen. Hier habt ihr 50.000. Dann könnte es passieren, dass der Hauptverein sagt, merci vielmal für diese schöne Spende. Tennisverein, du kriegst 5 Franken, dir soll es ja auch weiter gut gehen. Und die restlichen 49, 9 irgendwas, die der mal für X für Y für Z aufwenden.
Wenn es nicht zweckgebunden ist.
Ja, das ist nur speziell, ne?
Das muss man einfach wissen. Und das ist halt so. Also wenn es zweckgebunden ist, dann ist das zweckgebunden, dann muss das auch dafür verwendet werden. Aber laut deutschem Vereinsrecht, wenn es eine Sparte ist, ist es nur ein Ableger davon. Und der
Ja.
wirkliche Verein ist der Hauptverein. Und der muss natürlich, muss man auch netterweise zu sagen, der muss natürlich auch seine Gemeinnützigkeit irgendwo auch klar sehen. Und wenn er sagt, ey, die häufen da zu viel Geld an und meine Gemeinnützigkeit ist jetzt gefährdet, nehme ich euch das Geld jetzt weg und wir setzen das irgendwie in Sandkästen und Papierkörben ein oder so.
Ja.
Das ist klar. Und dann kommt noch eins hinzu. Die nächste ist, die haben meistens keine Expertise in Sachen Tennis.
Ja.
So, bei uns ist das so, wir haben Bundesliga Faustball bei uns.
Okay.
So, ich sag mal, wenn du einen Schweizer fragen würdest, was ist Faustball, der würde das auf ein Level zwischen Hacky-Sack und Taschenbillard setzen. Also dementsprechend, also das wäre für den also Nullniveau. Das war mal olympisch, ist aber nicht mehr olympisch. So, und da
Ja.
haben wir eine riesige Arena, ja, die aber eckig ist. Und da wird halt sehr viel Aufmerksamkeit reingemacht.
Ja.
Und ich als Tennisspieler sage, ich habe Respekt vor jedem Spieler und jedem Sportler, aber
Ja, irgendwo sind auch Grenzen gesetzt.
ja, dementsprechend, ich sag mal, alle olympischen Sportarten sind halt nun mal von der Konkurrenz her wesentlich härter als ein Sport, der nicht olympisch ist. Das
Ja,
muss man so sehen.
ja.
Auch wenn
Und
es
es gibt ja
schwerfällt, aber ist so.
mittlerweile ein paar olympische Sportarten, wo ich auch bei der letzten Olympiade erschrocken bin und gedacht habe, was macht denn das jetzt? Ich habe kurz mal geschaut, ob ich im falschen Sender gelandet bin. Wo ich gedacht habe, okay, ich glaube sogar Breakdance war, glaube ich, olympisch, gell? Wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt hier falsch? Also,
Auch okay.
nein, für
Aber
mich ist es okay. Ich finde
warum das
Breakdance
nicht
cool.
in
Ich
Amerika
bewundere
ist,
die,
das
was die
weiß
da für Moves
ich.
machen. Also
Ja.
nicht falsch verstehen, wenn jemand von euch
Ja.
Breakdance macht, hey, allerhöchsten Respekt, ich kann das nicht.
Ja.
Aber ja, was mittlerweile alles ins olympische Programm da aufgenommen wurde, ist teilweise ja zu vor 20 Jahren mittlerweile schon relativ interessant.
Ja, du hast ja gerade gesagt, ich bereite mich für den A-Trainer vor. Das heißt, ich bin nicht in der Ausbildung, ich muss mich da vorstellen, ich muss da vorspielen und so. Die theoretische Prüfung habe ich ohne Lernen hingekriegt. Da war ich super stolz drauf. So. Aber das Praktische, ja gut, ich bin 57, ist halt auch so eine Sache, ne?
Ja, also
Übe
ich
ich
sage,
für.
ich will da auch kurz dir einen Einwand reinbringen und da ziehe ich dann aber auch wieder meinen Hut. Man muss brutal relativieren. Ist jemand 30, spielt vielleicht nur zweite Bundesliga, what else?
Ja.
Ja, ist im Leistungssport aktiv, ist 30, steht voll im Saft. Du stehst ja auch im Saft. Also ja, könnt euch gerne mal Benedikts, ja. Stories teilweise anschauen, wenn er da die Gewichte am Stemmen ist. Also das kriegen manche von euch in der Ausführung auch nicht hin. Aber der Benedikt hat es richtig gesagt, er ist 57. Und da sage ich, boah ja, kommen wir erstmal in das Alter. Ich bin auch nur 14 Jahre weg. Ja, wenn ich dann überlege, ich müsste jetzt die A-Trainer-Ausbildung machen, ich habe sie gemacht, ich weiß, was das für ein Brett ist. Sage ich ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich es mit 57 mir zutrauen würde und ob ich es auch hinkriegen würde. Und da, das ist schon eine Hausnummer, aber ich bin überzeugt, dass du das Ding noch meisterst. Da bin ich voll bei dir.
Also fachlich glaube ich, dass ich das stemmen kann.
Ja.
So, also das glaube ich, weil man kann alles lernen irgendwie.
Definitiv.
Und wie gesagt, da habe ich dann Krafttraining. Ich habe einen Online-Trainer und der ist halt jetzt, um auf diese Olympia zu kommen, der ist Nationalathletiktrainer der Flag-Football-Mannschaft der Damen.
Okay.
Das ist auch eine gute Sache. Warum nicht? Ne? Also letztendlich, das spielt so ein bisschen hinein, das wird garantiert auch nochmal Thema werden, inwieweit man eigentlich ein Netzwerk aufspannen muss für seine Leute. Aber da will ich nicht
Extrem.
vorgreifen. Ja.
Extrem. Ich habe noch drei, ja, 2,5 bis 3 ordentliche Punkte. Wir haben auch immer so ein bisschen die Uhr
Ja.
im Blick. Und ich
Shoot.
sehe, wenn wir da so 12 Minuten pro Thema im Schnitt hätten, dann kommen wir gut durch. Ja, es
Gut.
soll ja auch für jeden eine Stunde mal verwertbar sein.
Ja.
Gibt zwar auch Podcasts, die gehen 5 Stunden. Letztens habe ich einen gesehen, der geht
Oh.
sogar 6 Stunden.
Ui.
Ja, du musst, also kleine Werbung, ich will es da nicht zu groß Werbung machen. Der Podcast heißt Ungeskriptet. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Und hat da verschiedenste Wirtschaftsgrößen, auch wirklich sehr interessante Themen drin. Und letztens hat er wirklich einen drin gehabt, boah, 6 Stunden, 5 Stunden, 55 oder sowas. Und da frage ich mich teilweise, ich höre gerne auch selber Podcasts, aber ich frage, ich will, ich bin der Typ, ich muss eine Folge am Stück hören. Und wann bin ich jetzt 6 Stunden unterwegs? Kommt sehr selten vor. Wann bin ich eine Stunde unterwegs? Das kriege ich mit Hin- und Rückweg hin. Also ist eine Podcast-Folge für mich hörbar. Und das ist auch so
Okay.
ein bisschen die Devise, wo ich halt immer rausgehen möchte. Aber das war kein Zeitverschwenden. Entschuldigung. Wir ziehen so die drei Themen kurz einmal durch.
Jo.
Große Tennisschule der Benedikt, 8 Co-Trainer. Ja, das muss auch gemanagt werden. Und es gibt heute so einen schönen Begriff, den ich auch überall immer wieder sehe. So dieses Tennisschule 2.0 und Tennisschulen, die modern sind, gefühlt. Nehme ich die meisten Tennisschulen aber immer noch so in der Steinzeit wahr. Ja, wie seid ihr da aufgestellt? Wie bist du da aufgestellt? Was hebt dich da so von der Tennisschule? Was hebt dich so ein bisschen raus?
Also, ich weiß nicht, ob ich weit von der Steinzeit weg bin. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass eigentlich jeder von meinen Co-Trainern selbstständig ist. Das heißt also, die sind nicht angestellt, das sind auch keine freien Mitarbeiter, das sind freie Mitarbeiter, ja. Freie Mitarbeiter und die sind auch für sich selber verantwortlich. Das ist schon mal das Wichtige. Weil ich mag es nicht, ständig alles meinen Co-Trainern wegzunehmen, woran sie vielleicht auch wachsen. Was halt bei uns halt jetzt ist, wir professionalisieren uns jedes Mal. Das Erste, was wir an Professionalität an den Tag gelegt haben, es müssen einheitliche Shirts her. Weil das einerseits immer ein Teambuilding ist. Die Leute, es gibt halt Leute, die auch unzufrieden sind, die mit der Tennisschule vielleicht auf der Anlage nichts zu tun haben. Das kennt jeder. Da ist einer, der will gerne spielen. Der hat lange Arbeitszeiten, der fährt mit dem Auto dahin, der freut sich auf seinen Kumpel. Und was ist? Er sieht Kindertraining. Das ist natürlich nicht das, was er sehen will. Und er will natürlich auch nicht auf den hinterletzten Platz sein. Also, was macht er? Er blökt den Tennistrainer an vor den Kindern. Und wenn er dann mehrere sieht, die alle einheitlich gekleidet sind, dann merkt er schon, okay, wir sind Team. Das ist schon mal eins. Das Zweite ist immer so, dass ich der Ansprechpartner bin für die ganze Tennisschule, aber die Leute auch gut und gerne ihre Trainer ansprechen können, dass die auch autark sind. Aber ich ziehe halt die Fäden dann im Hintergrund. Aber das finde ich schon mal wichtig, dass es nicht Leute sind, die jeden kleinen Mist von mir letztendlich vorgegeben bekommen. Das finde ich nicht in Ordnung. Die müssen selber auch auf den Platz gehen. Das ist das Erste. Zweitens, in Sachen athletisch, also athletische Ausrüstung und Ballausrüstung, Körbe. Ich glaube, bei mir in der ganzen Umgebung wird es keine Tennisschule geben, die besser ausgerüstet ist. Weil ich mir einfach sage, Es muss dann an Faktor Mensch hängen, warum es nicht läuft. Schon mal eingrenzen können, ist, ich möchte, dass die Trainer aus dem Vollen schöpfen können und dass die einfach da sehen, ich kann ja alles machen. Wenn ich aber höre, ja, wir machen immer das Gleiche, dann sage ich, ja, aber du hast so viele Möglichkeiten, dann mach auch was. Ne, dann habe ich natürlich für mich eine Argumentation. Ich finde, ich habe immer Probleme mit dem Wort modern, weil modern heißt immer, das ist jetzt gerade der the latest shit. So, weißt du, Neuroathletik, bla und Sülz und wir müssen unbedingt ein Pendel machen, wir müssen dies machen, wir müssen irgendwelche Intervalllämmchen drücken und so ein Quatsch nur, damit ich das bei Insta irgendwie verkaufen kann und das dann als modern verkaufe. Ist das mal so? Was sich bei mir niemals ändern wird, und da haben wir uns so lange auch unterhalten und sind auch eigentlich gleich. Der wichtigste Part ist immer der, der mir gegenübersteht. Nämlich den ich mit dich trainieren will. Ich muss mich, und da muss man so bereit sein als Trainer und als Trainerin, mein Ego muss hinten angehen. Mein Ego darf mir nicht bei meiner Arbeit im Weg stehen. Es geht darum, das kriege ich mal natürlich nicht jeden Tag hin, um Gottes Willen, ich bin auch unzufrieden, komme ich nach Hause. Es muss halt der Job gemacht werden. Und da ist es mir auch, da bin ich super gleichberechtigt. Vielleicht ist das auch modern. Das ist egal, wer den Job macht, ob Männlein oder Weiblein oder dazwischen. Der Job muss gemacht werden. Die Leute müssen abgeholt werden. Die müssen sich nicht gegängelt fühlen oder so. Und dann muss das sein. Und wenn ich die ganzen Stagebälle habe und die ganzen Hilfsmittel habe, die nicht unnütz sind, in meinem Podcast habe ich auch mal so unnütze Tools auch mal angesprochen, wie eine Leiter oder so, ja. Ich möchte nicht modern sein, um des Moderns sein Willen. Ich möchte einfach gute Arbeit machen. Wenn das modern ist, sind wir eine, garantiert eine moderne Tennisschule, aber es gibt, glaube ich, bei dir, bei mir zig Verbesserungssachen und wir sind jedes Mal dran. Da halte ich auch meine Co-Trainer dran, dass die eine Sache machen. Als ich bei Günter Bresnik war, konnte jeder kleine Co-Trainer zu Günther rüberkommen. Ich habe seitlich das und das gesehen, Günther. Und Günther Bresnik, einer der besten Tennistrainer der Welt, sagt dann nicht zu dem kleinen Co-Trainer, was willst du denn? Sondern er sagt, hey, super, habe ich von vorne nicht gesehen. So, das machen wir. Ganz, die bringen sich auch selber ein und haben dann auch mehr Bock. So, ich gehe darauf ein. Wenn das wirklich eine unsinnige Sache ist, dann sage ich das in netten Worten, dass es eine unsinnige Sache ist. Oder dass ich es mir finanziell nicht leisten kann. Oder dass ich sage, okay, das ist jetzt der neueste Shit, aber pass mal, in 3, 4 Monaten ist wieder der nächste, wo es wie drauf, wo das Schwein durch das Dorf getrieben wird. Und dieser neueste Shit ist dann wieder von gestern. Und ich möchte nur Sachen kaufen für mein Training, was wirklich übergeordnet ist und wirklich auch die Jahre wirklich auch bleibt, wo ich wirklich sagen kann, das hat Hand und Fuß.
Ja, wir müssen vielleicht da noch, ich möchte da noch ein bisschen tiefer rein. Und der Benedikt, das ist ein schlauer Fuchs. Der hat auch so ein bisschen, ja, moderne Tennisschule 2.0 habe ich das genannt. Und ein anderer Punkt war ja modernes Training. Und auf den, da sind wir so ein bisschen auch schon reingekommen. Und ich bin da voll bei dir. Und ich finde auch ein ganz elementar wichtiger Punkt ist eben die Person, die gegenübersteht. Aber unabhängig, was die für ein Level hat, spielt gar keine Rolle. Und
Genau.
ich sage halt auch mal, da bin ich auch bei dir. Teilweise habe ich den Eindruck, ich bin ein Fan von Trainingshilfen, nenne ich es mal. Aber teilweise habe ich das Gefühl, und das wird dann auf Social Media breit geschlachtet, man muss sein neuestes Tool zeigen, wo dann in 2 Monaten wieder alt ist. Und teilweise frage ich mich, was steht jetzt eigentlich im Mittelpunkt? Also modernes Training für mich, dieser Begriff ist sehr weit gefächert. Modern für mich ist zum Beispiel aber auch schon, dass das Spiel, ja, bin ich ein Riesenfan davon, da werde ich auch immer wieder medial abgeschlachtet, ja, dass das Spiel so realitätsnah wie möglich ist. Dass das Spiel im Mittelpunkt stehen muss. Und dann ist für mich nicht modern oder altmodisch, ist einfach dieses, ja, klassische Korbtraining die ganze Zeit, dieses 1 Stunde Ball aus der Hand anwerfen und der Spieler spielt einen Ball irgendwo hin Und dann so zur Krönung macht er noch eine Runde durch die Steppleiter. Da sage ich, da könnte ich im Strahl echt kotzen. Und da sage ich, ja, das ist halt auch das Moderne. Und sich da vielleicht aber auch mal fragen. Und da würde mich dann auch mal nur deine Meinung interessieren. Der Blick über den Tellerrand raus, vielleicht auch mal in andere Sportarten rein. Was kann ich denn von dort übernehmen und ans Tennis anpassen? Wie siehst du das?
Also general kann man das so sagen, es gibt halt in der Sportwissenschaft eine Formulierung. Es gibt halt viele Modelle. Jedes Modell ist falsch, aber ohne Modell etwas zu machen auch. Das heißt, man braucht ein Modell, was zwar nicht ganz richtig ist, aber wo ich als Trainer am besten mit handeln kann und versuche das irgendwie anders darzustellen. Ich sage jetzt mal so, es gibt einen Kollegen in der Nähe von Freiburg, der macht differenzielles Training. Also er ist nicht der Einzige. Ich werde garantiert auch einiges davon machen. Und was ich zum Beispiel nicht mag, ist, dass das Modell wichtiger ist als das Individuum. So, also sagen wir mal, der Fall ist so. Lieschen Müller kommt von Trainer XYZ aus Dortmund und der hat nur aus dem Korb gespielt. Das war vor 2 Wochen, das ist so passiert. Und wenn ich Lieschen Müller sage, wir machen das nur noch differenziell, mein Mädchen, und das andere war absolute Scheiß, das war alles schlecht und der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung, dann werde ich in der ersten Stunde die nicht abholen, ich werde unglaubwürdig sein und ich werde für mich ganz toll modern sein, aber für sie nicht wirklich ja, glaubwürdig. So. Das heißt also, ich muss auch über mein Ego springen, weil das wäre nur ein Ego-Mist, was ich gerade gesagt habe, das Ego muss hinten dran hängen. Ich muss differenziell, kann ich vielleicht was einfließen lassen, ohne dass sie es merkt, und mit dem Korbtraining anfangen. Obwohl ich das vielleicht nicht gut finde, aber ich muss sie erstmal abholen. Wenn ich sofort sage, alles, was du in 3 Jahren gemacht hast, war absoluter Schrott. Ich reg mich auf innerlich, keine Frage, aber ich mache ja schließlich viele Fehler auch noch und muss sie auch noch ausmerzen. Ich sag mal so, ich muss sie abholen, das ist das Erste, und muss die ganz langsam dahinbringen. Wenn ich zum Beispiel, ich gucke mir erstmal an, wie ist der Lerntyp? Ist der taktil, also mit Gefühl arbeiten? Ist der Audio? Also letztendlich, das sind die wenigsten. Die auf das Trainergequatsche hören, sind die wenigsten. Da muss ich zum Beispiel ein Phreax Hartwig wird dich recht geben. Das lenkt meistens nur ab. Ja? Oder es
Es
sind
kommt,
Leute, die auf Bilder achten. Ne? Da muss ich gucken.
es kommt ja aber auch noch hinzu, das finde ich auch sehr spannend, was für ein Lerntyp ist der Spieler. Da muss man aber auch aufpassen, selbst wenn der ein auditiver Lerntyp ist. Ich werfe jetzt aber mit den größten Fachbegriffen um mich, dann bringt das Auditive ja auch wieder nichts. Also du musst ja auch das Ganze so in Worte packen oder auch in Bilder packen, dass das für den Gegenüber greifbar ist. Und was ich auch, du hast das relativ treffend gesagt, ich denke, und das ist für mich auch, das habe ich jetzt eben auch gemerkt, weil ich ja mit den Spielern nur noch eins zu eins arbeite. Das zentralste Element, und da geht es in den ersten zwei Einheiten, merke ich, entscheidet sich, ob du am Ende überhaupt eine Chance hast, das Ziel zu erreichen oder ob du scheitern wirst. Und das liegt dann nicht daran, ob das Programm 12 Wochen, 6 Monate oder ein Jahr geht. In den ersten 2 Wochen entscheidet sich, ob das Ding einen Erfolg hat, haben kann oder nicht. Wenn du einen Draht zu dieser Person hergestellt kriegst. Und das, was du sagst, gebe ich dir vollkommen recht. Wir machen beileibe nicht alles richtig. Verstehen wir uns alle richtig, Leute. Wir machen auch Fehler. Alles easy. Aber vielleicht auch mal sagen, ich muss jetzt erstmal ein Vertrauensverhältnis herstellen, diese Person da drüben nicht als zahlende Person betrachten, sondern ich muss die muss mich greifen können. Die muss ein Vertrauen haben. Die muss mir, ich sage dann immer so schön, die muss mit mir durch die Hölle gehen. Die muss mir wirklich vertrauen. Und dann kann ich sie später von den Methoden, wo vom anderen Trainer gemacht wurden, hin zu meinen Methoden hintransferieren. Dann geht das. Wenn ich zu früh dort falsch arbeite, die Person, die wandert mir weg. Und das finde ich auch, das ist auch modern, dass man sagt, es wird heute von vielen Trainern der Spieler oder die Spielerin immer noch viel zu wenig in den Mittelpunkt gestellt. Es wird viel zu sehr verallgemeinert. Man bringt den Spieler immer noch dazu, die müssen alle gleich aussehen, die haben alle scheinbar das gleiche Problem. Nein, schau doch mal jede Person individuell an. Schon die eine Spielerin heute, die hat eine schlechte Note in der Schule gehabt, die andere hat eine super Note gehabt. Jetzt kannst du nicht, die kannst du nicht gleich behandeln. Machen aber die meisten. Und das ist für mich auch modern und halt auch, wie gesagt, nicht jedem Scheißdreck hinterherrennen. Hilfsmittel braucht's, können unterstützen, aber wenn ich teilweise diese Hindernisparcours sehe, die da aufgebaut werden, wo der Spieler sich ja auf dem Platz gar nicht mehr bewegen kann, und da möchte ich was noch reinbringen, ich verwende das mittlerweile, ich habe das auch mal gesagt, das habe ich von Benedikt geklaut, aber er hat da recht. Das war für mich wirklich sehr, sehr augenöffnend, weil ich habe das auch ab und zu mal falsch gemacht. Wo du mir gesagt hast, Thema Warm-up, dieses um den Platz rennen gibt es nicht, weil im Match rennt keiner um den Platz. Und wir machen jetzt Bewegungen vor, zurück, seitwärts, diagonal, das, was später auf dem Platz passiert. Das ist für mich auch wieder modern, weil ich sage, das ist die Realität. So läuft es da draußen ab. Und sind wir doch mal ehrlich. Was ist im Tennis anders geworden? Die Platzgeografie ist immer noch gleich. Klar, sie probieren den Belag ein bisschen langsamer zu machen oder den einen oder anderen auch mal ein bisschen schneller. Sie probieren an den Bällen Dinge zu ändern. Aber das Spiel Tennis ist immer noch gleich. Und wir versuchen aber durch irgendwelche neumodernen Lehrmethoden oder durch irgendwelche Hilfsmaterialien, versuchen wir gefühlt, irgendeinen neuen Tennisspieler zu kreieren. Es funktioniert nicht. Und modern, da gehört dann für mich mit rein, es ist zeitgemäß, es holt die Leute ab, es geht auf die Bedürfnisse der Leute ein. Das ist modern, weil in welcher Welt leben wir heute? Wenn ich heute von einem Vorstand höre, dass er einem Trainer verbietet, das Smartphone auf dem Platz zu benutzen, dann muss ich sagen, stopp, bin ich bei dir. Wenn er die ganze Zeit nur telefoniert. Aber wenn er es zu einer Korrektur einsetzt, muss ich sagen, geht's euch noch? Ist doch alles in Ordnung, darf er doch machen. Und
Aber ich würde dann bei dem mit dem Handyeinsatz dann einmal in der Wirklichkeit einblenden. Ich bin gerade in der Trainingsplanphase. Das heißt, ich plane jetzt die Sommersaison. Das ist eine Sache, wie der Schrambini von Tennisplausch mal zitieren muss. Rechnung schreiben und den Trainingsplan machen für die Saison, das macht kein Trainer gerne. Das sind so mehr so die Schreckensszenarien. Und da komme ich häufig in, kriege ich häufig Anrufe. Mein Kollege, der Björn Keller, der mit mir den staatlich geprüften gemacht hat, der macht das so. Seine Co-Trainer kriegen halt nicht die Anrufe, sondern nur er. Und er hat dann auch, deswegen habe ich mir auch so eine Watch geholt, wo ich dann sehe, okay, ich gehe jetzt da dran oder nicht. Ich sage den Kindern auch wirklich, egal ob das kleine oder größere Kinder sind, du, ich kriege einen wichtigen Anruf und ich muss da dran gehen. Es tut mir leid, ich kann es nicht verschieben. Und die wissen auch, wenn der Vorstand anruft, muss ich dran gehen. Aber ich brauche auch das Handy, wenn zum Beispiel, sagen wir, die Kinder sind gerade da und die Mutter verspätet sich. Dass das Kind sich einfach da nicht Sorgen macht und bei mir noch weiter sitzen bleibt und nicht rausgeht, einfach im Parkplatz. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber das muss ich halt immer, ich bin da nicht. Ich hau da nicht mit meinem Schläger und mit den Bällen aus meinem Korb raus und habe einen Bluetooth-Stecker im Ohr und unterhalte mich gleichzeitig. Also das geht natürlich nicht. Also da muss man halt fragen, okay, Junge, also entweder machst du dann Arbeit oder telefonierst. Eins
Ja,
von
aber
beiden, ne?
du bist ja in einer verantwortungsvollen Position. Du leitest das ja auch. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Und du kannst nicht am Abend um 22 Uhr dann plötzlich 60 Anrufe in Abwesenheit durcharbeiten. Und so
Richtig.
muss man halt differenzieren. Und das ist aber für mich auch wieder, ja, modern. Das hat sich einfach weiterentwickelt. Du musst heute eben auch die Kunst haben, auf mehreren Hochzeiten tanzen zu können. Noch so als letzten Brenner für modern, weil du das Thema Trainingsplanung Rechnungsstellung und so weiter angesprochen hast. Klar, Trainingsplanung betrifft mich jetzt in dem direkten Kontext nicht mehr so, dass bei euch, bei dir ein bisschen anders da mittlerweile, weil du die ganzen Gruppen irgendwie planen musst, unter einen Hut bringen musst. Wir reden jetzt nicht von der Einheitenplanung, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da sage ich natürlich, da gibt es heute ja auch Tools. Und ich sage gerade so speziell rechnungsmäßig, das ist halt das, wo ich sage, da stecken viele Tennisschulen immer noch in der Steinzeit fest. Und da könnte man ja mal sagen, hey, wie lösen das andere Unternehmen? Und es gibt heute so simple Softwarelösungen, wo wirklich extrem günstig sind, wirklich, ja, wo du blöd gesagt, alles, was du machst, wird direkt zum Buchhalter transferiert. Da wird alles gemacht. Das ist kinderleicht zum Einstellen. Und wenn ich Technik-Novize das hinkriege, dann kriegen das alle anderen auch hin. Aber ich sage, da kriegst du Monatsabschlüsse, ja, ein kompletter Monat mit Rechnungsschreiben, Abschlüssen, bla bla bla, Ware einbuchen, ausbuchen, eine Stunde Arbeitsaufwand ist alles durch. Und da, ja, aber das findest du in der Tennisbranche selber nicht. Da musst du rausgehen und musst in andere Branchen reingehen und musst dir dann das dort rausholen.
Bei mir ist das in der App, ich mache das wirklich, das kann man dann wirklich modern sagen. Das wird dann KI gesteuert auch. Das heißt, die KI guckt, welche Rechnungen von den Eltern der Kinder, die ich trainiere, bezahlt worden sind. Das ist für mich ein riesen Mehrwert für mein Leben, weil ich dann nicht mehr nachts nachgucken muss auf mein Online-Konto und muss gucken, wer hat denn schon gezahlt. Das macht die KI schon für mich.
Ja.
Ich habe auch die Rechnungsschreibung ausgesourced. Ein nettes Mitglied macht das und das sehr, sehr gut, viel, viel besser als ich. Und speist auch in diese App rein. Das heißt, mein Steuerberater sieht das, was ich schreibe, guckt, was gemacht worden ist. Ich kann Buchhaltung innerhalb von 5 Minuten machen. Und zwar
Ja, so.
egal, wo ich bin.
Ja.
Und da hat sich auch viel professionalisiert da. Also das ist so mit der größte Schritt gewesen, wo ich sage, ich habe einfach mal auch mal für meine Frau mal Zeit,
Genau,
die
das
ich
nimmt ja
jetzt,
dir auch Druck. Du hast auch Zeit für dein
genau.
Privatleben. Das ist auch sehr wichtig.
Ja,
Ja,
definitiv.
ja. Mich würde mal noch interessieren, gib uns da mal nur so ein bisschen Einblick, wie man sich das bei dir vorstellen kann. Nehmen wir einfach ganz fiktiv ein Beispiel, ein 14-jähriger Junior, der spielt ein ganz gutes Level, LK12. Du hast ja die Ausbildung Tennis, sehr, sehr hoch qualifiziert und bist ja aber auch in der ja, höchster Ausbildungsstand, was Konditionstrainer angeht. Und ich bin ein Fan davon. Ich finde es klasse. Wie können wir uns so dieses integrierte Training vorstellen? Wie
Ja.
bringst du so Tennis und Kondition? Wie bringst du das, wenn es erforderlich ist? Wie bringst du das unter einen Hut? Wie steuerst du das?
Ich bin ganz ehrlich, da habe ich sehr lange gestruggelt in der Hinsicht, um einfach die Anwendung von den Ausbildungen ist immer schwierig. Nach einer Ausbildung das Ganze auf die Straße zu setzen, ist nicht so einfach. Da habe ich wirklich lange gebraucht, weil die Ausbildung zum DOSB-Athletiktrainer, das war die härteste Ausbildung, die ich mein ganzes Leben gemacht habe. Gab es keine, die so schlimm war, also und so gut war. Ja. Ich bin immer noch am Gucken, wie kriege ich das am besten hin. Manche Gruppen wollen das nicht. Manche Gruppen brauchen das und wollen es auch nicht. Und da gibt es halt Gruppen, die wissen, die sind vom Bezirk her, vom Verband her, sind die schon im Kader. Die wissen, dass das dazugehört und da mache ich es auch. Das Problem ist immer bei den Kindern, die dazwischen sind, wie kriegt man die da hin? Es gibt auch wirklich Kinder, die ja darauf keinen Bock haben und die du eigentlich eher verschreckst. Ja, also da kommst du nicht drum rum, da so Side-Activities zu machen, aber nicht so wie beim Cardio-Tennis, wenn man das vielleicht noch
Ja.
weiß, sondern mit schöner Mucke und dann sind dann irgendwie 8 Leute auf einem Platz und so und haben alle Spaß und laufen durch irgendwelche Leitern durch. Also ich gucke mir erstens an, ich habe ja gerade schon erzählt, man hat das Beanspruchungsprofil des Sports. Wie ist das Beanspruchungsprofil draußen auf Sand? Wie ist das Beanspruchungsprofil in der Halle? So, und dann kann man sagen, okay, die Ballwechsel sind länger. Könnte man ja vielleicht einen Beep-Test machen, wenn es nach draußen geht, damit man schon mal weiß, wo ist man. dann ist es so, auch wenn das die Leute, die hier zuhören, die sagen, ja, joggen, sprinten und so, das sind alles Sprünge. Das hat nichts mit Gehen zu tun. Gehen und Laufen ist komplett was anderes. Wir hatten auch uns mal unterhalten, Krafttraining für Leute, die zum Beispiel wie du beim Tracking bist, ja, das ist, die dürfen nicht zu schwer werden, aber trotzdem dürfen die auf keinen Fall kein Krafttraining machen, weil es halt immer Sprünge sind. Das heißt also, wenn es nach draußen geht, müssen Sprünge gemacht werden. In jegliche Ausrichtung, dass die letztendlich seitlich nach vorne in die Höhe, schnell mit Pause, was auch immer, das muss halt gemacht werden jetzt, ne? Das heißt, alle ambitionierten Kinder und Jugendlichen müssen jetzt springen, viel springen. Und zwar so, dass man das auch, dass man auch mal was rausnimmt, weil Sprünge werden halt immer unterschätzt, was die für einen Impact haben können. Also man nennt die halt letztendlich einen Fachbegriff Plyos. Wenn man so die Leute zuhören, macht mal Pogos. Das sind halt Sprünge nur aus dem Fußgelenk, fast mit durchgedrückten Beinen und dann wie Pogo hüpfen in einem Konzert letztendlich nach vorne bewegen. Das kann man halt mit so Scherschritten machen oder auch parallel Füße. Das ist gerade für draußen eine super Sache, weil wir müssen ja draußen mehr aus dem Knie raus explodieren, weil der Untergrund ja viel langsamer ist.
Ja.
Also da muss man halt drauf, darauf lege ich Wert. Das heißt, wer nicht springen kann, kann auch nicht aufschlagen. Das muss man einfach so sehen. Und wenn es halt Leute gibt, die ambitionierte Spieler sind, die halt am häufigsten sind, oder Kolleginnen und Kollegen, und guck mal, wie lange ist es denn her, dass ihr gesprungen seid? Das muss sein. Der Sprung als solches ist super wichtig. Wenn wir nicht springen, haben wir ein Problem.
Ja, sehr, sehr spannend. Was ja auch so ein bisschen die Idee dahinter ist, hinter diesen Interviews mit den Trainern. Ich möchte ja auch so ein bisschen, ja, das sage ich ganz offen, da stehe ich auch voll dahinter, auch wenn da Gegenwind kommt, der bereits schon kommt. Aber ich mache das bewusst mit Absicht. Ich möchte die Spreu vom Weizen trennen, weil ich sage, jeder Tennisspieler, unabhängig von seinem Level, verdient eine saubere, faire, ja, typgerechte Ausbildung. Und wenn ich sehe, was da draußen teilweise gemacht wird, und Benedikt hat das auch gesagt, wir machen alle Fehler, alles okay, aber man hat auch aus Fehlern zu lernen. Und mein Ziel ist halt, weil ich auch weiß, dass eine relativ große Reichweite da ist, Leute zu ermuntern, hey, steht mal auf und sagt, ihr wechselt den Trainer, ihr wechselt die Tennisschule. Ihr geht aus dem Club raus, ihr geht an einen neuen Ort. Und da möchte ich halt den Leuten auch, ja, Leute vorstellen, wie jetzt hier den Benedikt, wo ich sage, hey, da kann ich zu 100% dahinter stehen, da kriegt er wirklich eine geile Tennisausbildung, da kriegt er eine geile athletische Ausbildung. Und nicht einmal, ob ihr Tennisprofi werden wollt, ob ihr von LK20 auf LK15 wollt, egal wie alt ihr seid, da kriegt ihr kompetente und höchste Qualität. Wir haben so Richtung Abschluss so ein kleines Spielchen. Und zwar, ja, das Spielchen lockert ja auch immer ein bisschen die Atmosphäre noch mehr auf. Und wir kennen ja alle so diese Litfaßsäulen, diese Werbesäulen. Und ja, Werbung für dich, Werbung für deine Tennisschule, Werbung für die Tennisabteilung Hagen, dass die Leute zu dir kommen. So, was hebt euch als Trainer, als Tennisschule von den anderen in der Umgebung ab? Was ist vielleicht das Besondere im Club? Warum müssen da noch mehr Leute zu euch kommen? So drei Slogans. Was wird da an diese Litfaßsäule hinkleben?
Also wir sind ein sehr familiärer Club. Das ist das Erste. Bei uns kann jeder vorbeikommen. Er muss nicht im Leistungsbereich sein. Jedes Alter, da gibt es immer auch spezielle Co-Trainer für. Bei uns ist das nicht so, dass man sagen muss, ja, wenn du bei uns kommst, musst du in den Leistungssport rein. Wir haben die Leute, die anfangen, die können sich entwickeln, wohin sie wollen. Das ist schon mal wichtig. Und wir versuchen, egal wer da ist, da wo er ist, auch abzuholen und dementsprechend auch da zu verbessern, wenn er es mit sich machen lässt.
Ja,
Ja.
cool.
Dementsprechend, wir haben eine wunderschöne Anlage. Ich bin nicht objektiv genug. Wir haben eine wunderschöne Anlage mitten im Wald,
Kann ich bestätigen, wirklich
terrassenartig.
herrlich.
Und wie gesagt, wir sind super ausgerüstet. Wir haben unsere Anlage erneuert und renoviert. Das ist echt der Hammer. Und ich selber tue alles daran, dass meine Tennisschule auf den neuesten Stand ist, auch von der Bildung her.
Ja. Wenn du so zum Abschluss und manchmal hat man so die besten oder so, es gibt ja viele Ideen, ganz klar. Aber so, wenn du so eine Sache den ehrgeizigen, ambitionierten Hobbyspielern und
Ja.
gerade auch mit Blick auf die Sommersaison mit auf den Weg geben könntest jetzt, was für einen großen Rat, Sprünge haben wir schon gehört, klar, was würdest du der Community mit auf den Weg geben wollen? Wenn es so eine zentrale Sache ist, wo dir besonders am Herzen liegt.
Boah, da sind super viele dabei. Also
Ja, mach
erstens,
zwei.
wenn ihr schon lange nicht gejoggt habt, ja, dann geht es langsam an. Bitte geht nicht nach 2 Jahren nicht joggen gehen sofort und wollt brutal um den See rumlaufen. Weil es ist eine Aneinanderreihung von Sprüngen. Und wenn ihr halt submaximal lauft, ich sage jetzt mal Zone 2, damit kannst du ja was anfangen, ja. Da ist ja auch eine Spannbreite drin, dann kann das sein, dass du einfach erstmal 4 Wochen aussetzt, weil deine Achillessehnen kaputt sind oder nicht kaputt sind, aber gereizt sind und du erstmal nicht in der Lage bist. Also fang langsam an. Sprünge hattest du gerade gesagt, will ich auf jeden Fall machen. Fange ich jetzt an mit Ausdauertraining, aber nicht mit Joggen, weil ich muss natürlich gucken, wie viel Zeit habe ich. Wenn du wenig Zeit hast, dann mach Intervalltraining auf dem Tennisplatz, weil da musst du die Athletik ja auch haben. Also ich durch den Wald laufen, wenn du das brauchst für den Kopf, alles cool. Aber wenn du das nicht brauchst und du willst halt, weil du wenig Zeit hast, Ausdauer aufbauen, ja, dann mach 30, 10 oder 15, 20. Ja, dass du einfach letztendlich Intervalltraining machst. Vielleicht sogar mit Tennis. Imitationsbewegungen dabei. Nimm den Schläger dabei. Lauf so
Swings.
schnell, wie du kannst. Ja?
Ja.
Dementsprechend das machen, weil dann fühlst du dich vielleicht wohl. Vielleicht brauchst du gar nicht ein Ausdauertraining mit Joggingschuhen, die du auch schon seit 10 Jahren nicht mehr betreten hast und du hast eigentlich keinen Bock. Ja, mein Gott, dann geh auf den Tennisplatz und mach da dein Ausdauertraining. Das würde ich eher machen. Ich mache das auch, weil ich bin da einfach zu faul für durch den Wald zu laufen und ich habe auch wenig Zeit. Die Zeit, man sagt ja immer dieses, heißt das Pareto-System?
Ja,
Ich glaube, das
80, 20.
Pareto-System. Genau. Das heißt also, ich müsste 80% jetzt in Sachen Ausdauer machen und 20% meinen Job machen.
Das geht
Und
ja gar nicht.
dafür bin ich nicht bereit für. Das mache ich nicht gerne. Ich mache sehr viel Kraft. Also das wollte ich jetzt auch noch sagen. Geht in die Muckibude und macht vernünftig angemessenes Krafttraining. Und zwar deswegen, weil wenn ihr zum Beispiel beim Aufschlag, erster Aufschlag, voll durchgezogen, ihr könnt davon ausgehen, dass es zwischen dem siebenfachen und zwölffachen Körpergewicht, wenn ihr landet, ungefähr ist, auf den einen Fuß. So, macht das einfach mal 7, mal 12, dann wisst ihr, was das Fußgewölbe, das Sprunggelenk aushalten muss. Macht gefälligst Bulgarians auf dem Platz. Macht Lunges, aber reverse bitte, also rückwärts, nicht vorwärts. Weil wir durch die Patellasehne, durch Sprünge und durch Abstoppen eh schon ziemlich am Limit haben manchmal. Also bitte Reverse Lunges machen. Macht Liegestütze, das geht auch. Ihr könnt da die Bank benutzen, negativ, positiv, also Hände an die Bank oder Hände am Boden. Das könnt ihr schon mal machen. Macht viel Rotation. Das heißt, wir bestehen aus Rotation, das Laufen besteht aus Rotation, die Schläge bestehen aus Rotation. Macht da irgendwas mit Rotation? Guckt euch mal an, es gibt bei YouTube so viele Sachen in Sachen Rotationskräftigung machen. Würde ich machen. Das wär eigentlich das, was ich sagen wollte. Mach Athletiktraining auf dem Platz. Benutz das, was du da hast. Mach einbeinige Sachen, also Bulgarians. Lunges ist teilweise auch einbeinig, ne, wenn man den Umsetzschritt macht. Und mach viele schnelle kleine Schritte mit Tennis, Imitationsbewegungen auf Zeit. Und versuch dich dann immer weiter nach oben zu hangeln.
Ja, cool. Super. Ich würde sagen, wir sind dem Ende entgegengeschwappt. Ich sag danke, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast. Der ist viel am Platz, der hat viel zu tun, der gute Mann. Da ist es keine Selbstverständlichkeit. Nein, ich schätze das, dass man sich da an einem Mittwoch, wo ein langer Tag auch ist bei den meisten Tennistrainern, eine Stunde die Zeit nimmt, seine Erfahrungen, sein Wissen weitergibt, auch wieder, ja, andere Trainer vielleicht motiviert, über die Arbeit nachzudenken, was kann man optimieren, was wir auch eben jeden Tag machen, aber halt auch Spielern neue Wege aufzeigen, wie sie im Tennis ihre Ziele erreichen können. Benedikt, dir da ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und von
Danke für die
meiner Seite,
Einladung.
bevor ich sage, auf
Ja.
Wiedernurga, da das letzte Wort gebührt dir, Benedikt.
Ja, wie gesagt, danke für die Einladung. Hat mir Bock gemacht. Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass man da auch sich mal präsentieren kann als Tennisschule. Das finde ich sehr wertig. Und ich hoffe, dass die Tennisspielerinnen und Tennisspieler viel Freude haben jetzt in der kommenden Sommersaison. Und wenn mal mich kontaktieren will und mal ein paar Tipps haben möchte, da werde ich nicht sofort die Geldbörse aufmachen. Einfach mal nachfragen bei Insta über Benedikt Klenke kann man gehen. Man kann auch mich hören beim Podcast Ballhaus unter Spotify zum Beispiel, unter Apple gibt es das auch. Und dementsprechend, da würde ich mich auch freuen. Und ja, wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Also, wir werden das hat er richtig erwähnt. Ich werde das mit Benedikt im Nachgang nochmal kurz besprechen, was wir von Kontakt letzten Endes verlinken. Das werdet ihr dann unten in den Shownotes jeweils finden. Den Podcast kann ich euch auch nur, ja, sehr gerne ans Herz legen. Ich bin auch fleißiger Zuhörer, bin ihn auch immer am motivieren, dass er noch mehr Folgen macht, der Benedikt. Aber er hat ja auch noch andere Dinge zu tun, das ist schon richtig. Und in dem Sinn, euch danke fürs Zuhören und Kanal abonnieren, Folge gerne an alle, die es nötig haben, weiterleiten. Und in dem Sinn freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics. Tschüss zusammen.